Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Sensibel Sein, dem psychologischen Podcast rund um die Themen Sensibilität und Begabung und den damit einhergehenden persönlichkeitsbedingten Eigenschaften. Mein Name ist Britta Sperling, ich bin Psychologin und Musiktherapeutin und freue mich, dass du heute dabei bist. Heute ist Heike Gerkrath hier im Podcast Sensibel Sein. Heike, dich wollte ich schon so gerne länger als Gast gewinnen und freue mich sehr. Viele folgen dir wahrscheinlich auf deinem Instagram-Kanal, wo du wirklich unfassbar interessante, differenzierte, gut aufgearbeitete Beiträge teilst zu unserem ganzen Themenfeld, was hier gerade so aktuell ist, und vor allen Dingen auch persönliche Einblicke in deinen Weg und euren Weg als Familie mit Neurodivergenz und ja, mit deinen späten Diagnosen der ADHS und des Autismus-Spektrum gibst. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, ich freue mich auch hier zu sein.
Wir machen heute so ein kleines Themenhopping, weil du bringst natürlich unglaublich viel mit.
Das so typisch ist für ADHS.
Heike, wie bist du eigentlich in dieses ganze Thema reingerutscht? Du hast, glaube ich, damals deinen Account auch gestartet mit diesem Oberbegriff High Need in der Babyzeit, im Kindesalter, und daraus ist dann ja immer mehr erwachsen. Vielleicht machst du noch mal so einen kurzen Ritt durch die Entwicklung deiner Arbeit.
Also, dass ich zu den Themen jetzt mit, ich sage ja selber gerne, High Need bis Neurodivergenz gekommen bin, das ist definitiv dadurch angestoßen worden, dass ich selber Mama geworden bin und wir eine definitiv sehr herausfordernde Baby- und Kleinkindzeit haben. Und auch jetzt mit Vorschulkind haben wir jetzt nicht das super easy Life, auch wenn sich natürlich vieles einfach verändert hat. Und konkret war das so, dass wir 15 Monate lang die Schreibaby-Kriterien erfüllt haben, was sehr lang ist. Auch unter Schreibaby-Kriterien ist das viel. Und das hat, wie eigentlich alles bei mir, was mich irgendwo belastet oder auch einfach sehr interessiert, dazu geführt, dass ich mir autodidaktisch wahnsinnig viel angeeignet habe. Mhm. Natürlich auch bedingt durch den Leidensdruck, weil ich wollte meiner Tochter ja helfen und ich wollte auch mir helfen, denn damit ging es mir natürlich auch nicht gut und auch meinem Mann nicht. Und darüber bin ich dann halt erst von der Schreibaby-Thematik weitergekommen zu High Need. Mein großes Glück war, dass ich vorher schon, ich blogge seit 2009 im Internet zu verschiedenen Themen und ich hatte auch meine Schwangerschaft begleitet. Und da hat mir eine Followerin damals kommentiert so, ja, du hast so deine Vorstellung, wie das werden wird mit Kind, aber ich lasse dir das einmal da. Die können sehr unterschiedlich sein. Von, ich glaube, sie hat gesagt, von pflegeleichtem Blumentopf bis 24 Stunden Baby ist alles dabei. Und daher kannte ich diesen Begriff 24 Stunden Baby. Und das ist tatsächlich die Übersetzung des Standardwerkes von Dr. Sears, der den High-Need-Begriff geprägt hat. Das ist im Englischen das The Fuzzy Baby Book. Und im Deutschen ist das 24-Stunden-Baby. Und darüber bin ich dann da hingekommen und habe dieses Buch ergattert, was man wirklich so noch schlecht kriegt, aber braucht man auch nicht mehr, man findet alles online mittlerweile. Ja. Und habe mir da die Kriterien durchgelesen und habe halt gedacht, so, jo, das sind wir. Aber sowas von, und was kann ich da jetzt machen und wie kann ich damit weiterarbeiten? Das Ganze ging dann weiter, dass Nora Imlau ihr Buch So viel Freude, so viel Wut veröffentlicht hat und ich das dann auch gefunden habe und uns da auch in diesem Begriff der Gefühlsstärke sehr wiedergefunden habe. Und wieder war halt mein Glück, dass ich halt online relativ präsent war und viele Leute mir schon sehr lange gefolgt sind. Und es ist so dieses Ding, worauf wir bestimmt später noch zu sprechen kommen, man findet sich. Ja. Mhm. Ich habe ja eine gewisse Art zu kommunizieren, eine gewisse Art zu sein. Und das zieht Leute an, die ähnlich sind wie ich. Und wieder war es also jemand, beziehungsweise mehrere Leute, die gesagt haben so, wenn du dich damit so sehr identifizierst, dann guck mal weiter, guck dich mal an, weil das ist meistens was, ne, it runs in families, also so wahrscheinlich betrifft es dich auch. Und genauso war das, ich habe mich halt dann da auch sehr, sehr erkannt und habe darüber dann halt auch auch wieder einfach durch so eine Vernetzung, die dadurch dann entstanden ist. Ich kann gar nicht mehr sagen, wo ich genau dann den Einstieg zu ADHS und Autismus, Neurodivergenz als Überbegriff gefunden habe, sondern das kam. Also so, ich habe dann meistens so einen großen Überblick über verschiedene Themen und dann rutschen die Puzzleteile an ihre Stelle und es klickt und es klickt und das ist halt einfach immer
Ja, und es
mehr, was
klingt
sich zu
ja
einem
auch,
Bild fügt.
genau, und es klingt ja auch wie so ein Vortasten, ne? Also wie so ein Einstieg über einen Kontakt zu bestimmten Themenfeldern oder auch
Richtig.
Begrifflichkeiten und dann immer eine weitere Tür aufmachen und immer tiefer gehen
Genau.
und tiefer und tiefer. Da sind wir jetzt eigentlich ja auch schon direkt bei einem anderen Thema, was wir noch
Ja.
mitbehandeln wollten. Aber ich springe noch mal kurz zurück zu Hainied.
Ja.
Denn es ist ja wirklich interessant, dass wir hiermit auch wieder so eine Begriffsprägung haben, die ja doch irgendwo auch wieder dieses Ressourcenorientierte in den Vordergrund rückt. Ne? Also es ist natürlich letztendlich,
Begrenzte Ressourcen.
wovon wir sprechen, was in den Katalogen der Klassifikation so beschrieben wird, sind ja letztendlich so Regulationsgeschichten, die dann da wieder als Störungen und als ja irgendwo auch im Zusammenhang mit belasteten Eltern-Kind-Beziehungen gebracht werden. Ne? Die Eltern sind nicht in der Lage, mitzuregulieren oder angemessen zu kommunizieren und zu interagieren mit den Säuglingen. Und dann wird das so als Regulationsstörung bezeichnet, wozu das exzessives Schreien, Schlafstörung, Fütterstörung, alles sowas gehört. Und dieser ganze Hainied-Gedanke, der macht das jetzt wieder so ein bisschen offener und weiter und stellt irgendwie ja, Bedürfnisse und den Begleitungsbedarf und den Fokus, aber schaut nicht so sehr auf Defizit und Störung. Habe ich das so ungefähr einigermaßen auf den Punkt
Ja,
gebracht? Wie würdest du das ergänzen?
ungefähr einigermaßen würde ich es so stehen lassen. Ich versuche es noch mal ein bisschen
Ja.
anders aufzuziehen. Also mein Eindruck ist schon, dass Hainied auch schon ein gewisses Stigma trägt, weil es eine Bewertung des Kindes vornehmen kann. Also je nachdem, wer das Wort hört, leitet daraus ab, damit wertest du aber hart. Und das kann man, wie gesagt, halt nicht so genau wissen, ob jemand einfach nur sagt, so, boah, super, endlich ein Begriff. Das finde ich total hilfreich, weil es beschreibt hohe Bedürfnisse. Für mich ist das neutral. Oder das ist jemand, der sagt, so, boah, wie kannst du das von deinem Kind sagen? Das ist so, draining ist das Wort, was im Englischen da häufig verwendet wird. Also so sehr fordernd, so sehr
Fordern.
erschöpfend ist. Und das ist von daher nicht so ganz ohne. Es ist also nicht ganz so ressourcenorientiert wie zum Beispiel der Begriff der Hochsensibilität oder der Gefühlsstärke, wo wir ja, ne, Gefühl ist erstmal positiv, Stärke ist natürlich auch eine Intensität, aber auch eben eine Stärke, eine Kraft. Und von daher ist das, finde ich, so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ich sage ganz gerne halt dann auch eher bedürfnisstark, um es auch noch mal so ein bisschen einzudeutschen. Häufig ist das dann etwas eingängiger und begleitungsintensiv trifft es dann halt auch noch mal sehr. Wenn du willst, kann ich einmal so ein bisschen auseinanderdröseln, wie sich Hainied und frühkindliche Regulationsstörung
Oh ja,
auseinander.
wunderbar, weil ich hätte jetzt nämlich auch direkt die konkrete Frage gestellt, was hat das Ganze mit Regulation und auch mit
Ja.
Reizoffenheit zu tun?
Genau, also einmal für den Hintergrund auch. Ich habe mich dann im Zuge meiner, ja, meiner Autodidaktik dann auch noch weitergebildet zur Fachkraft für Kinder mit Förderbedarf, mit Schwerpunkt ADHS, Autismus, Hochsensibilität, Hochbegabung und eben auch frühe Regulationsstörungen waren damit bei. Aber wir haben 12 Kriterien nach Dr. Sears. Das ist einmal die Intensität. So insgesamt nimmt man das Kind als intensiv wahr, hyperaktiv. Draining, also so dieses Erschöpfen, die Eltern haben das Gefühl, dass die Energie wird aus ihnen rausgesaugt, wirklich, ist also so permanent dran. Dann haben wir feeds frequently, was im Englischen ein bisschen einfacher ist, weil es bedeutet nicht unbedingt, dass das Kind häufig stillt, geht auch auf die Flasche. Also das ist egal, ob das mit Prämilch oder an der Brust ist, aber halt so eine sehr, sehr ausgeprägte Clusterfeeding-Phase, gerade bei Babys und auch häufig noch weit ins Kleinkinder- und vielleicht auch Kindergartenkindalter rein. Demanding, also fordernd. Dann haben wir noch den Schlaf, wo häufig gesagt wird, sie wachen sehr häufig auf und oder tun sich sehr schwer mit dem Einschlafen. Dann haben wir noch unsatisfied, also sind immer unzufrieden, so ein bisschen sind meckerig quasi als Kinder. Also man kann denen schwer recht machen, was bedeutet das? Die Frustrationstoleranz ist einfach sehr, sehr niedrig. Der Koregulationsbedarf ist sehr hoch. Dann haben wir einen Punkt, den Sears als supersensitive, den kann man, finde ich, sehr so als hochsensibel einfach übersetzen. Das benennt er so, unable to be put down, man kann sie nicht ablegen, gerade als Babys. Man sieht, die Kriterien sind wirklich auf Babys gemünzt. Not a self-soother, also soother, sind keine Kinder, die sich selbst beruhigen. Also wenn geweint wird, ist Koregulation bis Fremdregulation nötig. Das ist nicht so von wegen so, oh, ist jetzt mal doof, dann weine ich kurz und dann habe ich mich wieder. Und sehr trennungssensibel ist das 11. Kriterium, also tun sich wirklich schwer damit, von der primären Bezugs- und Bindungsperson sich zu lösen und eine andere zu akzeptieren, auch wenn die Vollgas gibt und wirklich super zugewandt ist und alles. Das 12. Kriterium, das ist immer so ein bisschen in Klammern zu sehen, das ist im Englischen uncuddly, also so unkuschelig. Die wollen nicht gerne gekuschelt werden. So. In Klammern gesetzt, deshalb, weil das ein Kriterium ist, was eigentlich den anderen häufig widerspricht. Die allermeisten sind, also sehr viele, ich habe jetzt keine Zahlen, sind sehr ausgeprägte Traglinge, die wohnen auf ihren Eltern beim Schlafen, beim Wachen, die wollen halt nicht abgelegt werden. Aber andere sind halt auch dabei, die wollen halt gar nicht angefasst werden, was natürlich auch super schwer ist, dann in die Koregulation zu
Ich
gehen,
wollte
wenn
gerade
das Kind
sagen,
nicht gekuschelt werden
vielleicht gehen
möchte.
wir auch auf diesen Aspekt mit der Koregulation einmal gesondert ein, was
Ja.
genau damit eigentlich gemeint ist in Bezug auf die ja, Unfähigkeit auch aus sich herauszuschaffen. Das ist ja jetzt wieder so diese Frage, wo ist der qualitative Unterschied? Ne? Weil erstmal ist das ja was, was irgendwie alle lernen müssen, ne? Stichwort Schnuller, so als Hilfe, die dann dazu eingesetzt werden, damit sich selbst beruhigt werden kann. Wo ist der qualitative Unterschied, dass das wirklich von den Eltern kommen muss?
Da haben wir dieses Konstrukt des externen sicheren Nervensystems.
Das ist
Das
ja
hast du
spannend.
vielleicht schon mal im Kontext mit PDA, also Pathological Demand Avoidance, gehört. Da ist das ein ganz, ganz wichtiger Begriff, der lässt sich aber auch einfach auf viele Ebenen quasi darunter auch anwenden. Das bedeutet, dass die Kinder selber so sehr im Panikmodus sind, dass sie da selbst einfach nicht rauskommen. Vor allem, wenn sie so sehr klein sind, also Babys, Kleinkinder, Kindergartenkinder, fehlt dann häufig einfach eine Hirnreifung, die ihnen das überhaupt möglich macht, so eine Ressource aus ihnen selbst heraus zu generieren. Das heißt, die kommen nicht wieder zurück in nur Quengeln, sondern die sind völlig aufgelöst und völlig fertig und brauchen jemanden, der ihnen Sicherheit vermittelt, weil sie das aus sich selbst heraus einfach gar nicht können. Und das nützt auch nichts, ihnen das irgendwie beibringen zu wollen, weil wir da zwingend darauf angewiesen sind, dass diese Hirnentwicklung erstmal stattfindet. Und bis dahin müssen, um das Kind ja so unbeschadet wie möglich da durchzutragen, müssen die Eltern bzw. die Caregiver da sein, um das Kind eben runter zu regulieren. Das kann sehr, ja, sehr häufig, sehr lange dauern, sehr anstrengend halt sein natürlich und ist aber eben ganz wichtig, sie da vor Augen zu führen. Für die Kinder ist das eine existenzielle Not. Und selbst wenn die Eltern das Gefühl haben, sie können ihr Kind nicht regulieren gerade, ist es trotzdem besser, dass sie dabei sind. Da sind wir ja ganz viel bei dieser Thematik schreien lassen und so,
Ich
weil
wollte gerade sagen, wenn wir jetzt da so mit klassisch verhaltenstherapeutischen Ansätzen irgendwie draufblicken, da kann ja unglaublich viel sich nochmal in Teufelskreisen verstricken und dann ja wirklich auch richtig harte
ja.
seelische Wunden hinterlassen.
Richtig, also gerade Eltern von High-Need-Kindern haben häufig so dann doch eine Phase, wo sie so verzweifelt sind und auch so erschöpft, dass sie quasi willens sind, alles zu tun, Hauptsache es hört auf. Und das ist, glaube ich, etwas, was für Außenstehende schwer nachvollziehbar ist, wenn man weiß, was das Färbern, also dieses Schreien lassen halt, dieses kontrollierte Schreien lassen, wie es so euphemistisch heißt. Wenn man weiß, was das halt mit den Kindern macht, nämlich das ist halt ja traumatisierend für die Kinder, definitiv. Dass solche Eltern aber dazu kommen, das in Erwägung zu ziehen, eben aus der Not heraus. Und das finde ich zum Beispiel auch ganz wichtig, dass wir da, wenn wir mit Eltern sprechen, die das gemacht haben, bei all dem Mitfühlen mit dem Kind, bei all dem Opferschutz, den wir ja dann da quasi haben, erstmal auch Verständnis brauchen, weil wenn die Eltern vollständig zusammenbrechen, wird es noch schlimmer. Also das ist etwas, wo Eltern von solchen Kindern, von Schreibabys, nicht alle Heini-Kinder sind Schreibabys, aber viele, die brauchen einfach einen ganz, ganz sensiblen, feinfühligen Umgang, wo man sie gut auffangen kann, weil die Ressourcen so krass begrenzt sind und man wirklich gucken muss, bei all dem, was wir machen können, was macht jetzt vielleicht noch den geringsten Schaden? Und das ist nicht immer einfach.
Das heißt, wir haben dann auf Elternseite halt häufig auch dieses wahnsinnig erhöhte Burnout-Risiko, dieses Zusammenbrechen in einer Dramatik, wie du es mit deiner Wortwahl gut verdeutlicht hast. Und natürlich auch gar nicht mal so unwahrscheinlich die Tatsache, dass auch dort gewisse Veranlagungen einfach sind, die das Ganze dann so Ping-Pong-mäßig immer noch höher treiben. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, du hast es an anderer Stelle gerade schon angesprochen, dass das ja auch irgendwo herkommt, außer Genetik der Eltern, ist ja nicht so gering.
Ja.
Und dann kommt so dieser Moment, wo man anfängt, sich selber Fragen zu stellen und wo man dann auch überlegt, wie war das eigentlich bei mir und wie ist vielleicht auch so in den 70er, 80er Jahren, je nachdem, wann man da sozialisiert wurde oder auf die Welt gekommen ist, wie ist dann eigentlich da drauf reagiert worden?
Genau, also mir ist ganz wichtig, dass man da so ein bisschen von dieser Schuldhaftigkeit auf jeden Fall weggeht. Also so nicht, dass du das jetzt gemacht hättest, gar nicht, sondern nur, dass hier irgendjemand, der zuhört, das nicht für sich daraus ableitet. Sondern da geht es halt wirklich darum, wie kommt man gerade durch die erste Zeit, die so unfassbar ressourcenintensiv ist. Und wenn wir da nochmal auf diese Kriterien gucken, wenn wir also ein super trennungssensibles Kind haben, dann ist das auch mit der Entlastung halt nicht so mal eben. Also man kann es nicht abgeben. Das heißt, die Entlastung muss eigentlich immer strukturell passieren, dadurch, dass die Eltern in der Zeit nicht arbeiten müssen, keinen Haushalt machen müssen. Also vor allem diese primäre Bezugsperson muss mit allem entlastet werden, was nicht das Kind ist, weil 24 Stunden Baby ist keine Übertreibung, das sind 24 Stunden. Ja. Man macht häufig nichts anderes. Und wenn die dann auch noch schlecht schlafen, ist meistens ja dann allein schon irgendwo selber Schlaf zu bekommen, eine Aufgabe sondergleichen, da passiert nicht viel anderes. Wir waren eben noch bei dem Punkt mit der Unterscheidung zur frühkindlichen Regulationsstörung.
Genau.
Mhm. Da hatte ich ja jetzt eben die Kriterien für High Need aufgezählt. Und wenn wir dann die Regulationsstörung anschauen, da haben wir Überschneidungen. Und der für mich interessanteste Punkt ist eigentlich der, dass eine Regulationsstörung etwas Temporäres sein kann. Nicht muss, aber kann. Also wenn wir von High Need sprechen nach diesen Kriterien und auch über so eine gewisse Dauer, dann können wir von einem grundsätzlichen Temperament, nicht im anthroposophischen Sinne, sondern einer Wesensart des Kindes sprechen, die bleibt. Das wird sich also dann nach oben hin mit dem steigenden Alter ändern. Aber
da werden neue Begriffe dazukommen, genau.
Richtig, genau. Also dann stillt es natürlich irgendwann nicht mehr super viel, sondern dann gibt es vielleicht andere Problematiken mit dem Essen, zum Beispiel. Und bei der Regulationsstörung kann es aber auch einfach sein, dass das Kind quasi gestört ist, dass also etwas Störendes auf das Kind einwirkt und das somit einfach eine völlig angemessene, gesunde Verhaltensweise ist, weil es zum Beispiel einfach in einer viel zu lauten oder viel zu hellen Umgebung ist, weil es halt ein sehr sensibles Kind ist und man einfach zu viele externe Faktoren hat, die das Kind stören und dann reagiert es zum Beispiel mit exzessivem Schreien, mit schlechtem Schlafen, mit einer gestörten, also davon abgehaltenen Art zu essen, weil es dann, also Nahrung aufzunehmen. Und da kann man dann.
Da denke ich jetzt gerade auch an so Aspekte wie zum Beispiel postnatale Depression bei der Mutter oder sowas.
Ja.
Also da auch
viel
der Beziehungsaspekt oder das
Interaktions. Ganz wichtig. Das war auch ein großer Teil von meiner Fortbildung dabei, wo es genau darum halt auch ging, dass es da häufig sehr, sehr hilfreich ist, wenn man eben die primäre Bezugsperson sehr stärkt und im Blick hat und guckt, geht es der gut? Weil dann ansetzen können, wenn wir dann meistens die Mutter, der Vater, wer auch immer, wenn wir denjenigen wieder in seine Kraft bringen und da wird zum Beispiel auch videogestützt gearbeitet, um einfach zu zeigen, so reagierst du gerade, schau mal, so sieht dein Gesicht aus, wenn du mit deinem Kind umgehst, da sind wir bei dieser Still-Face-Thematik zum Beispiel, die ja passieren kann in der Depression, dass einfach kaum noch Mimik da ist und das ist etwas, was für Kinder verstörend sein
genau,
kann.
Genau, und das ist einfach grundsätzlich für Kinder, für Säuglinge, die sind nur in der Lage, ihr eigenes Verhalten in Interaktion zu begreifen, zu regulieren und brauchen den direkten Austausch. Und mit direktem Austausch ist ja dieses unmittelbar aufeinander bezogen sein auch gemeint.
Richtig.
Also das, was wir so intuitiv mit dem Baby-Talk und der ganzen Intuition eben an den Tag legen. Und da kann es eben auch doch auf Ebene dann der Beziehung zu Störungen kommen.
Genau, also so bei der Regulationsstörung haben wir halt etwas, wo wir ganz anders auch noch dran gehen können, um da auch Hilfen anzubieten. Das kann halt, wie gesagt, sein, dass die primäre Bezugsperson gerade leidet und aufgefangen werden muss. Das kann auch sein, dass wir da ganz übel in Missbrauchsthematiken drin sind.
Oh,
auch das ist völlig normal, dass das Kind dann gestört reagiert, weil es halt eben große Not erlebt. Und wenn wir dann aber auf High Need gucken, sind wir eher dabei, dass diese Störung der Regulation etwas ist, was aus dem Kind selbst herauskommt, aus dem Nervensystem
selbst. Ich wollte gerade
sagen,
was mit der Neurologie
also,
des Kindes.
Richtig. Das heißt, selbst wenn die Eltern quasi 100% alles richtig machen, super toll spiegeln, regulieren, da sind, alles machen, die Kinder sind trotzdem dysreguliert.
Ja.
Und das ist das, was ja dann auch für die Familien es so schwer macht, weil viele Eltern dann in dieses, ich bin nie genug.
Was ja besonders auch hinzukommt, ist dieses Feedback und diese Rückmeldungen aus dem Umfeld, die zusätzlich so verunsichernd sind. Also fängt an von, das haben doch alle mal, das ist doch ganz normal, bis hin zu, du musst aber so und so und so. Also diese Verunsicherung im Zusammenhang mit der Überforderung wird eigentlich durch verunsichernde Rückmeldeprozesse immer nur noch angepeitscht.
Ja, auf jeden Fall. Das ist auch ein Feedback, das ich sehr, sehr oft bekomme und auch selber so erlebt habe. Jemand, der selbst kein High-Need-Kind hatte, aus welchen Gründen dieses Kind jetzt High-Need ist, egal. Wer das nicht hatte, der kann das nicht nachvollziehen, diese Intensität. Also es ist eigentlich immer so, dass dann die Leute sagen, so und jetzt war mal, meine Mutter war auch mal da oder meine beste Freundin hat bei uns ein Wochenende verbracht und die sind meistens völlig fertig. Die sitzen dann irgendwo in der Ecke und sagen, das hast du jeden Tag? Das ist das, was du meintest? Oh Gott, wie schaffst du das? Und das ist tatsächlich die Frage. Meistens schafft man es eben
sagen, die
nicht
ist, tue ich
schadlos.
Nicht. Ja,
richtig, man schafft es nicht schadlos. Das ist durchaus was, wo ich auch allen sagen würde, das braucht was, um es wieder aufzuarbeiten, wenn die härteste Zeit durch ist, weil das hinterlässt einfach Spuren. Und ich würde mir wünschen, dass es da niederschwellige Möglichkeiten zum Beispiel für Therapien auch gibt, weil das für viele Eltern wirklich auch eine Form von posttraumatischer Belastungsstörung hinterlassen kann oder auch eine verlängerte oder verzögerte postpartale Depression.
Diese Säuglinge, diese High-Niedchen, sag ich mal, wie kann es mit denen weitergehen?
Wichtigste dabei ist eigentlich, dass für sie dasselbe gilt wie für alle anderen Kinder, nämlich auch, je nachdem, wie mit ihnen umgegangen wurde und was für eine Person sie halt sind, entwickeln sie sich halt anders. Das heißt, wenn ich es schaffe, ein High-Need-Kind bedürfnisangepasst zu begleiten, dann ist das etwas, was dann auch, wo wir dann Früchte dieser Arbeit quasi auch ernten. Meistens, das ist auch so ein fast schon geflügeltes Wort, später als erwartet. Das heißt, man braucht wirklich einen langen Atem, man braucht viel Geduld und sollte sich dann nicht an diesen ganz allgemeinen Empfehlungen für Meilensteine aufhängen, so nach dem Motto, ja, das müsste doch jetzt aber mal gehen. Also jetzt sollte es doch betreuungsfähig sein, aber jetzt sollte es doch mal einen Abend bei Opa und Oma verbringen können. Das macht dann nur Druck, der sich dann im Zweifel, also diese Erwartungen werden nicht erfüllt. Aber wir haben meistens, wenn die Kinder eben bedürfnisangepasst begleitet werden, einfach sehr empathische Kinder, sehr sensibel einfach auch weiterhin auf ihr Umfeld. Wir haben da dann Kriterien, die wir ja einfach ganz typisch einfach finden bei gut regulierten Kindern. Darum geht es
ja
dann eigentlich.
Ja, und wenn
das
eben eine grundlegende Erfahrung gemacht wurde, ich wurde eben für das, was ich bin, also für meine ganze Intensität, nicht per se als Mensch, als ganze Person abgelehnt, abgewertet, negiert, haben wir dann auch noch die Basis für ein gesundes Selbstkonzept und ein gesundes Selbstwertgefühl, was reifen kann.
Also viele Kinder, die diesen Alter des Babys und Kleinkinds entwachsen. Die sind sehr wild, nicht alle, wir haben auch solche Träumerle dabei. Und Autonomie ist etwas, was sich sehr, sehr stark meistens darstellt. Und das macht es natürlich auch wieder fordernd, wenn dann mein Kind also älter wird und so sehr, sehr willensstark dadurch ist. Aber eigentlich ist das ja schon mal eine gute Sache, denn wir sehen dadurch ja auch, dass das Kind sich das zutraut, etwas einzufordern, weil es eben in seinen Bedürfnissen gesehen wurde. Das ist also nicht für seine hohen Bedürfnisse niedergemacht worden, sodass es gar nicht mehr wagt, etwas zu äußern und alles internalisiert. Wir haben also da Kinder mit einem sehr, sehr starken Drive für Selbstständigkeit, vor allem für Selbstbestimmung. Für Selbstbestimmung noch viel, viel mehr. Selbstständigkeit ist ja nochmal was anderes. Das kann durchaus sein, dass es eher unselbstständig ist und die sagen, du sollst das machen, weil diese Selbstbestimmung dann wichtiger ist. Ja.
Welche Rolle spielt dieses Gefühl für die ganze Familie, aber auch für das sich entwickelnde Individuum, so aus der in Anführungszeichen Norm herauszufallen, beziehungsweise irgendwie ja anders unterwegs zu sein, andere Rahmenbedingungen zu brauchen? Wenn wir jetzt hier so ein bisschen auf dieses Thema nochmal zurückkommen, hatten wir gerade schon, man beginnt irgendwie so bei dieser Reise mit bestimmten Begriffen, mit bestimmten Erkenntnissen und geht dann immer tiefer. Du benutzt ja in deinen eigenen Auseinandersetzungen immer wieder gerne diesen Begriff der Türöffnerbegriffe oder auch Soft-Labels. Finde ich super einprägsam, bildhaft und sehr, sehr hilfreich, sich so an die Thematik anzunähern.
Wenn man da so ein bisschen beim Thema dranbleibt, wie es mir ja auch passiert ist, dann fallen einem auf, dass es da sehr große Schnittmengen gibt zu dem neurodivergenten Spektrum und zwar mit dem Schwerpunkt, mit dem ich mich ja auch hauptsächlich befasse, nämlich mit ADHS, mit Autismus und ich persönlich zähle die Hochbegabung mit zu den Neurodivergenzen. Das ist nicht so ganz eindeutig, wer da was wie dazu zählt oder nicht. Ich sehe das einfach so, weil es ist eine Divergenz, also eine Abweichung vom Neurotypischen und mit nur 2% der Bevölkerung, die zur Hochbegabung zählen, ist das für mich abweichend genug. Und wenn wir diese drei, ADHS, Autismus und Hochbegabung haben, da haben wir einfach dann auch große, wie gesagt, sehr große Schnittmengen zu dem, was wir bei High-Need-Kindern vorfinden. Und dieser Türöffnerbegriff, den ich da halt sehe, es kann auch ein Türschließer sein, je nachdem, wie man damit umgeht, den sehe ich darin, dass wir High Need vor allem bei Säuglingen und bei Kleinkindern verwendet sehen. Und das ist ein Alter, wo all diese drei Neurodivergenzen noch nicht sauber diagnostiziert werden können, beziehungsweise nur in Ausnahmefällen. Das bedeutet, für Eltern, die also dieses Erleben mit ihren Kindern haben, gibt es erstmal einen Begriff, sodass sie sich gesehen fühlen können und sodass sie sich verstanden fühlen können. Und es ist natürlich auch ein starker Suchbegriff, um sich dadurch zu vernetzen. Wie ich vorhin schon sagte, es ist häufig für Eltern, die das selbst nicht erleben, absolut nicht nachvollziehbar, sodass es für Eltern, deren Realität das so ist, einfach Gold wert ist zu sehen, ich bin nicht alleine. Ich kann andere finden, vielleicht kann ich mich sogar austauschen, aber vielleicht reicht es mir auch schon bei anderen, was dazu zu lesen und zu sagen, so boah, gut, auch wenn ich mein Kind gerade nicht beruhigen kann, mache ich alles richtig. Das ist ja unglaublich viel wert, um halt da reinzugehen und das immer wieder zu tun, weil wenn ich davon ausgehe, so pff, heult ja eh, kann ich es ja auch lassen. Nein, kannst du bitte nicht.
Siehst du denn auch das Phänomen, dass diese Konzepte, diese Begriffe, ich sag mal, klingt jetzt ein bisschen provozierend, aber dass die so gekapert werden, sag ich mal. Also letztendlich immer so diese Frage, wem steht der Raum zu? Wer gehört da jetzt rein, wer nicht? Können wir es überhaupt alles noch auseinanderhalten? Wir kommen sicherlich gleich auch nochmal gezielt zu der Vorstellung des Spektrums, was das eigentlich bedeutet und wieso dadurch eigentlich oft auch Grenzen verschwimmen, Phänomenbereiche sich überlagern und am Ende die Person, die sich damit auseinandersetzen, mehr Fragezeichen im Kopf hat als Antworten und man gar nicht mehr so richtig weiß, worüber reden wir hier eigentlich noch.
Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Schwierigkeit, weil es komplex ist und sich auch nicht auf etwas entweder oder runterbrechen lässt. Weil wir haben eben Schnittmengen. Ich mag generell sehr gerne dieses Bild von Schnittmengen. Das kann man sich zweidimensional schon, finde ich, sehr schön vorstellen.
Von
Und
diesen beiden Kreisen, die sich in der Mitte
sich
überlagern, ne?
richtig, genau. Und mal gucken, mal ist der eine ein bisschen größer, mal ist der andere, mal ist die Schnittmenge riesig, mal ist sie klein, weil wir reden auch immer noch von Individuen. Also können wir ja auch nicht sagen, das ist immer so und das da steht auf jeden Fall in der Mitte und bei anderen dann halt nicht. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es eigentlich, um es korrekter auszudrücken, bräuchte man sogar ein dreidimensionales Konstrukt davon, beziehungsweise sogar ein vierdimensionales, weil es sich über die Zeit verändert. Und das ist schon sehr kompliziert, um das überhaupt erstmal greifen zu können. Deswegen mag ich das ganz gerne eben als Türöffner. Wir fangen erstmal mit einer Kategorie an und verstehen diese Kategorie. Und wenn wir diese Kategorie verstanden haben, dann schauen wir uns die Nachbarbereiche an, also all das, was ähnlich ist, und schauen uns an, was überschneidet sich. Und dann fügen wir noch hinzu, okay, und jetzt gehen wir auf die individuelle Ebene, weil eben gerade im Autistischen gibt es ja diesen Satz, kennst du einen Autisten, kennst du einen Autisten oder Autistin. Und dann verändert sich die Schnittmenge schon mehr. Dann kommen wir schon in diesen Spektrumsbegriff rein. Und ich kann verstehen, dass das für viele dann abschreckend wird, weil sie das Gefühl haben, immer weiter weg von der eigentlichen Antwort zu kommen, weil man auf der Suche nach einer einfachen Antwort ist. So beim Autismus-Spektrum gibt es ja auch, um das zu visualisieren, so ein ganz schönes, sieht so ein bisschen aus wie ein Regenschirm von oben oder so eine Torte, also mit diesen unterschiedlichen dreieckigen Segmenten. Und jedes Segment davon steht für einen Aspekt des Spektrums. Und dann kann man da quasi unterschiedlich hoch scoren. Und jede einzelne Person, jedes Individuum hat dann quasi einen anderen Stern, der sich dadurch ergibt, je nachdem, wo er dann oder sie diese Pünktchen setzt und die dann verbindet.
Verbindet.
Und es ist alles dieses Spektrum des Autismus. Genau. Von daher finde ich das schon hilfreich, allein deshalb, weil es ja dann doch immer wieder auf gemeinsame Nenner sich zurückführen lässt, nämlich einfach eine andere Art der Wahrnehmung, also anders als neurotypisch, als oder als allistisch, also als nicht autistisch und eine andere Art der Kommunikation ja dann auch. Und das sind so für mich die wesentlichen
Ja,
Punkte,
und
die
der
da.
Punkt mit der Reizoffenheit, der hat ja jetzt ja auch gerade
Ja, genau.
nochmal zu Diskussionen auf Social Media geführt, inwieweit dieser Aspekt eben übersetzt mit der Idee der Hochsensibilität nicht eigentlich für das Spektrum steht und die Idee reine Hochsensibilität als solche, ob es die überhaupt gibt oder nicht.
Ja, das ist halt schwierig, ob es reine Hochsensibilität gibt, ohne was anderes dabei. Das
Man
hatte ich
kann, du
ja.
hast ja gerade gesagt, so mit dem Türöffner, man kann die anderen Türen ja auch zulassen. Das heißt, man kann ja dabei stehen bleiben. Man kann ja sagen, okay, ich bin hochsensibel oder meine Kinder sind hochsensibel, fertig.
Richtig, das kann man machen. Da kommt ja jetzt niemand und sagt, das ist verboten, hier Strafe.
Da müssen wir auch immer wieder sagen, es geht ja auch wirklich um Leidensdruck, ne? Also wenn man damit okay ist und wenn man für sich auch ein Leben, sag ich mal, einrichten und führen kann, wo man keine großartige Belastung spürt oder nicht großartig in Leidensdruck oder in Symptomatiken oder Folgeprobleme
Ja.
hineingerät, ja, who cares, ne? Dann darf man das gerne so machen.
Ja, also letztendlich geht es ja um
Ja,
Identitätskonstrukt. Und wie soll
sehr
man
gut.
da jemandem sagen, du musst das jetzt aber? Also dieses Müssen, sich zu offenbaren, halte ich für schwierig, weil wir einfach auch nie wissen, in welcher Situation ist diese Person. Was würde das für diese Person bedeuten, wenn sie sich jetzt nach außen auch öffnen würde und sagen würde, so ja, das und das, also ich kann auch von niemandem erwarten, dass er oder sie seine Diagnosen, egal welche, offenlegt, weil daraus Nachteile entstehen können. Seien es Stigmatisierung, seien es Nachteile im Job, sei es sonst was. Ich weiß es. Also das ist halt
Ja, und
viel
nichtsdestotrotz
möglich.
erleben wir ja im Moment unglaublich viele, die sich identifizieren mit den Konzepten, die
Ja.
auch beginnen, öffentlich darüber zu sprechen. Und auf der anderen Seite erleben wir dann Gegenreaktion, vielleicht so ein bisschen, oder was heißt Gegenreaktion? Oder wir erleben eine Debatte, wo immer wieder diese Frage aufkommt, kann das denn jetzt sein? Ist das nur eine Mode? Was sind da für Prozesse am Werk? Das ist ja total spannend. Also, dass das auf einmal irgendwie Ja, wir hatten, oder im Gespräch mit Fiona ging es auch immer wieder so um diese Idee des Paradigmenwechsels, der vielleicht da drin versteckt sein könnte oder der sich darin andeutet. Hast du das in deiner eigenen Entwicklung auch so erlebt, dass du ja mehr oder weniger auch so eine Art Änderung deiner Haltung durchgemacht hast? Oder hast du durchgemacht?
Also es ist definitiv eine Entwicklung, wo ich jetzt nicht sagen würde, es ist von schwarz zu weiß gekippt, sondern es ist einfach, dass ich mag ganz gerne diesen Satz von wegen, je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, was ich nicht weiß. Also je größer die Insel meines Wissens wird, desto größer wird die Küstenlinie meines Nichtwissens. Und das macht wiederum ganz viel für mich aus, was dieses Recherchieren halt auch angeht und was Offenheit und so angeht. Was ich gerade versuche, noch wieder reinzuholen, ist so, ja, man kann niemanden dazu zwingen, sich zu offenbaren und ne, bei Tür geschlossen lassen. Gerade in dem Bereich, in dem ich halt arbeite, geht es ja ganz häufig eben um Kinder. Wenn man für sich selbst entscheidet, ich möchte mir das nicht angucken, mir reicht das so, ist das alles völlig für mich in Ordnung. Aber was ich schwierig finde, ist im Kontext mit Kindern, weil es für die Identität des Kindes einfach so wichtig ist, werden kann, sein kann, zu wissen, wer es halt, also wie sein Hirn funktioniert und da dann halt bei rein Hochsensibilität zu bleiben und sich zumindest und sich ADHS und Autismus und Hochbegabung noch nicht mal anzugucken, das noch nicht mal in Erwägung zu ziehen, das finde ich hochproblematisch, weil da halt einfach eben dieses Identitätskonstrukt des Kindes dranhängt, das sich selbst verstehen und eventuell ja auch Hilfen. Das bedeutet überhaupt nicht, dass Eltern in der Pflicht sind, das dann öffentlich zu kommunizieren. Das hat immer ganz viel damit zu tun, ob ich überhaupt einen sicheren Raum vorfinde, in dem ich das machen kann. Sei das familiär, sei das schulisch, da gibt es ganz viele Kriterien. Das ist schwer abzuwägen. Aber für die Familie intern, für die Eltern und das Kind finde ich das doch sehr, sehr wichtig, dass eben, und das ist ja Kern meiner Arbeit, dass wir da diese Tür aufmachen und sagen so, hey, wenn du dich mit dem hier identifizieren kannst, wenn du da dein Kind siehst, dann denk bitte einmal in die Richtung weiter und guck mal, ob das für euch nicht auch relevant sein könnte. Der Punkt ist nämlich auch einfach der, selbst wenn es das nicht ist, niemand, der sein Kind passend auch begleitet, wie es für ein autistisches Kind oder für ein ADHS-Kind wäre, nimmt dem Kind damit was weg, selbst wenn es kein Autist ist oder wenn es kein ADHS-Kind ist.
Nochmal auf den Punkt des Maskings
Ja.
gucken, beziehungsweise auch auf dieses besondere Zusammenspiel von Hochbegabung und Autismus, wenn es darum geht, ja, spezifische Kompensationsstrategien entwickelt zu haben im Laufe seines Lebens, wenn es darum geht, ja, gelernt zu haben, sich so zu verhalten, dass es möglichst neurotypisch wirkt, aber letztendlich sehr kognitiv gesteuert alles ist. Und wenn ich das richtig verfolgt habe, ist das
Ja.
auch speziell bei dir
Ja.
etwas, was dich sehr stark charakterisiert und wo du sicherlich über dieses Zusammenspiel eine Menge auch aus eigener Erfahrung berichten kannst.
Ja, gerne. Ich glaube, das ist halt wirklich der Grund, dass ich spät diagnostiziert bin, ist, dass ich vorher Ressourcen hatte, aus denen ich heraus kompensieren konnte. Sei es einmal eben diese kognitive Ressource, die ich habe, was eine höhere Anpassungsfähigkeit über die Zeit auf jeden Fall ausmacht. Also ich kann ganz viele Sachen, die man stereotyp autistischen Personen nicht zuschreibt oder auch Menschen mit ADHS nicht zuschreibt, aber die sind eben erarbeitet, die sind erlernt. Das ist einfach auch so mein grundsätzlicher Wesenszug, wenn ich merke, oder oh, funktioniert was nicht. Ich bin nicht der Typ, der dann sagt, so, dann ist das so, sondern ich suche da eine Lösung und halt auch schnell. Und ich bin meistens sehr gut da drin, sodass das auch nicht stark auffällt. Das war auch ein Grund, weswegen ich lange, lange überlegt habe, bin ich wirklich auch Autistin oder ist es nur Stress.
Ja, finde ich einen ganz wichtigen Punkt, kann ich sehr gut nachvollziehen. Und auch so, worüber ich auch häufig stolper, es gibt ja zum Beispiel auch dieses Konzept der sozialen Erwünschtheit, was ja so ein bisschen auch beschreibt, dass wir, also dass alle Menschen letztendlich in sozialer Interaktion irgendwo immer so ein bisschen abscannen, was wird erwartet, wie muss ich mich verhalten. Also diese Idee von, wir wollen halt in der Gruppe akzeptiert werden und wir
Richtig.
wollen dazugehören, ne? Und das ist ja auch dieses Ding, dass man dann häufig im Kopf so Dissonanzen bekommt, Dinge, die nicht zusammenpassen, wenn man eben dann immer wieder so merkt, oder was ja auch so laienhaft oft gesagt wird, ja, das haben doch alle, das ist doch
Ja,
normal.
richtig. Aber das ist halt schon ein Unterschied, ob ich jetzt einfach in einer Situation bin und mich und halt weiß, ja, okay, das und das, das sage ich jetzt gerade nicht, weil ich weiß, mein Gegenüber ist da empfindlich oder das ist jetzt gerade nicht so wichtig. Das autistische Masking ist halt einfach noch viel mehr. Das bedeutet, sich zum Beispiel eine Strategie zu überlegen, wie ich Blickkontakt faken kann. Also mir war zum Beispiel auch überhaupt nicht bewusst, dass ich Blickkontakt quasi fake, weil ich habe immer gedacht, ja, ich gucke den Leuten doch ins Gesicht. Aber das ist der Punkt, ich gucke ihnen ins Gesicht, ich gucke ihnen aber nicht in die Augen. Und da dann halt zu überlegen, wenn ich das jetzt wirklich machen würde, wie anstrengend ist das?
Liebe Heike, auch mit dir könnte ich noch ewig lange weiterreden. Von daher vielen Dank für diese Einblicke, die du jetzt heute mitgebracht hast. Es reicht einfach nicht eine Podcast-Folge, um da so komplett überall in die Tiefe zu gehen. Was würdest du rückblickend so sagen? Was waren so wesentliche Meilensteine? Wie wichtig waren wirklich die konkreten Diagnosen, die dann ja auch gestellt wurden? Was möchtest du einfach den Zuhörern, die in diesem Themenbereich vielleicht gerade auch erst am Anfang sind, was möchtest du mitgeben und was ist so ein bisschen deine Botschaft, die du in puncto High Need bis Neurodivergenz an die Leute hast?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man Offenheit auch dadurch erreicht, dass man die Leute nicht zu sehr unter Druck setzt. Also so, das darf ein bisschen Zeit brauchen, sich damit auseinanderzusetzen. Für viele hat das damit was zu tun, wirklich halt ein Weltbild zu überdenken, wie sind Kinder, wie funktioniert Erziehung, was ist also so, sind ADHSler wirklich nur diese kleinen Zappelphilippe oder ist da noch mehr? Also das braucht häufig einfach Zeit, um sich zu setzen, gedanklich. Und auch, wie gesagt, was niemand ist verpflichtet, da das dann sofort nach außen zu geben. Für mich war unbezahlbar immer die Community dahinter, will heißen, nichts hat mich auf meinem Erkenntnisprozess so sehr nach vorne gebracht, wie Menschen zu lesen und Menschen zuzuhören, die selbst AutistInnen sind, ADHSlerInnen sind, Hochbegabte sind und so weiter, weil das einfach meines Empfindens nach sehr viel näher dran ist und viel mehr Aha-Effekte für mich gegeben hat. Das fand ich sehr wichtig. Dementsprechend war für mich der Weg auch über die Selbstdiagnose der komplett richtige, weil ich ja bei beiden, bei ADHS und Autismus, erst in die Diagnostik gegangen bin, als ich mir ja, 99% sicher war, was da am Ende rauskommt, was auch ja an sich ein typischer Weg ist. Und ich glaube, wenn man in die Diagnostik geht mit wenig Vorwissen, kann das sehr überrumpelnd sein.
Überfordern.
Ja, genau, weil das bedeutet ja nicht, ich habe dann die Diagnose, das heißt aber nicht, dass dann jemand danach noch Zeit hat, um mit mir darüber zu reden. Also das ist halt nichts, was man so mal eben über ein Instagram-Meme oder ein TikTok sich sagt so, oh cool, ich vergesse auch meine Schlüssel im Kühlschrank, also bin ich wohl ADHSlerin. Da ist schon mehr Recherche in der Regel hinter, beziehungsweise sage ich jetzt einfach mal, sollte es dann halt auch.
Ja, und damit hast du auch jetzt noch gleich mit dem Begriff der Modediagnose so ein bisschen relativiert, denn jeder, der so auf diesem Weg ist, beschäftigt
Yes,
sich ja einfach sehr
genau.
intensiv und in viele verschiedene Richtungen.
Richtig. Ja, genau. Also was ich glaube ich gerne noch anschließen möchte, ist, was ich vorhin vergessen habe, bei High Need zum Beispiel oder auch eben im Autistischen, auch bei ADHS, es müssen nicht alle Kriterien zutreffen. Es reicht, wenn einige davon zutreffen und die aber in einer Intensität da sind.
Ja, das stimmt. Wichtige abschließende Ergänzung an der Stelle. Ich denke und hoffe, wir konnten ein recht rundes Bild liefern mit den angerissenen Themen aus dem Feld High Need bis Neurodivergenz. Vielen herzlichen Dank, liebe Heike, dass du ja nicht nur den theoretisch praktischen Input hier geliefert hast, sondern gleichzeitig eben auch Einblicke gegeben hast in, ja, wie fern die Themenwelten deinen eigenen Weg begleitet und ja, auch bereichert haben. Ihr findet in den Shownotes alle Hinweise, wie ihr Heike findet, zu ihrem Steady kommt, ihre wertvollen Beiträge lesen könnt und auch noch einen Link zu einer Grafik, wo das Spektrumdiagramm dargestellt ist, von dem zwischendurch im Podcast einmal die Rede war. Ansonsten würde ich jetzt an der Stelle nochmal mit einem herzlichen Dankeschön verbleiben und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss, macht's gut!